Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer, herzlich willkommen. Wir kommen in Frieden. Das klingt nach einem Satz aus einem Spielfilm, in dem ein Bote einer Kriegspartei in das Lager der Feinde geschickt wird. Doch die Aussage, dass man in Frieden komme, fiel von einem Sprecher der EU-Kommission und bezog sich auf den Besuch des EU-Handelskommissars in Washington. Was ist da los? Steht es um das transatlantische Verhältnis wirklich so schlecht? Das schauen wir uns genauer an. Und außerdem, warum ein Teil Russlands von und mit der Kriegswirtschaft gut leben kann. In Washington versucht sich der EU-Handelskommissar heute in einem Spagat. Er will die Wogen glätten, hofft darauf, dass die Trump-Regierung ihre Zollankündigungen doch noch zurücknimmt. Gleichzeitig will die EU selbstbewusst auftreten. Doris Simon berichtet.
EU-Handelskommissar Maros Šefčovič kommt mit einem Ziel und mit Gepäck. Das Ziel, einen Handelskrieg zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten abwenden. Im Gepäck ein Kooperationspaket, das die von den USA angedrohten Zölle abwenden soll. Es könnten Angebote sein wie mehr Flüssiggasimporte aus den USA, niedrigere EU-Zölle auf US-Autos oder der Zugang für US-Firmen zum europäischen Verteidigungsmarkt. Ab März wollen die USA nach dem Willen von Präsident Trump 25% Zoll auf Stahl und Aluminium erheben, ab April auch Zölle auf Autos, Pharmazeutika und Halbleiterchips. 25% oder mehr und im Laufe des Jahres steigend, erklärte Trump zuletzt. Bisher liegt der Zoll auf Autos in den USA bei 2,5%, in Deutschland beträgt er bei Autoimporten 10%. Der US-Präsident hat immer wieder unfaire Handelspraktiken der Europäer und insbesondere Deutschlands kritisiert. Tatsächlich importieren die USA weit mehr Güter aus der Europäischen Union als umgekehrt. Das führte 2023 zu einem Handelsüberschuss von 157 Milliarden Euro. Dafür importierte die EU mehr Dienstleistungen aus den USA als diese aus der Europäischen Union. Ein Defizit auf EU-Seite von 109 Milliarden im Jahr 2023. Mit den Zöllen will die US-Regierung einerseits ihr Handelsdefizit mit der EU verringern, gleichzeitig sollen die Einnahmen durch die Zölle in einen neu geschaffenen Auslandseinnahmentopf fließen. Außerdem sollen so europäische Unternehmen gedrängt werden, in den USA zu produzieren. Er wolle den Unternehmen Zeit geben, sagte Präsident Trump, in die USA zu kommen, bevor er neue Importsteuern verhänge. Wenn sie ihre Produktionsstätte hier hätten, so Trump, dann müssten sie keinen Zoll zahlen. Daher wolle man den Unternehmen eine, Zitat, kleine Chance geben.
Doris Simon berichtet und mitgehört hat Jürgen Mattes. Er ist Leiter für den Bereich internationale Wirtschaftspolitik am Arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Guten Tag, Herr Mattes.
Ja, schönen guten Tag, Herr Hammer.
Sie beobachten den internationalen Handel seit vielen Jahren, dass ein EU-Kommissar in Washington mit den Worten angekündigt wird, er komme in Frieden, dass Trump immer neue Drohungen ausspricht. Wie ernst ist die Lage?
Ja, Trump hat sich ja schon im Wahlkampf als Tariffman, als Mann der Zölle bezeichnet und er hat zwar nicht an Tag 1 sozusagen Zölle gegen die EU erhoben, wie manche schon gefürchtet haben. Aber er treibt quasi mehr oder weniger jeden zweiten oder dritten Tag eine neue Zollsau durchs Dorf. Also sprich, er droht immer weiter. Und um glaubwürdig zu bleiben, wird er manche Drohungen auch wahrmachen müssen, auch wenn vieles davon erstmal Verhandlungspositionen aufbaut.
Was kann der EU-Handelskommissar in Washington jetzt im Idealfall erreichen? Die Rede ist zum Beispiel von einer Zollspirale, die auf jeden Fall noch verhindert werden müsse. Das hat heute der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gesagt. Also was kann die EU in Washington genau machen?
Ja, ich meine, es ist ja schon angeklungen, dass es sowohl darum geht, Angebote zu machen, mehr von den mehr US-Waren zu kaufen und auch möglicherweise an der einen oder anderen Stelle Handelshemmnisse auf der EU-Seite zurückzuführen. Aber auf der anderen Seite muss auch klar sein, wenn Trump tatsächlich Zölle in der angekündigten Höhe gezielt auf unsere Autos und andere wichtige Exportprodukte erhebt, die am Ende völlig illegitim gemäß den internationalen Handelsregeln sind, dann muss die EU auch in der Lage sein, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt, es geht jetzt um eine Kombination aus vorsichtig ausgestreckter Hand, auf der einen Seite, aber mit der anderen Hand hinter dem Rücken eine Zollkeule zu halten, wenn man das mal in eine solche Metapher, in ein solches Bild packen will. Also Zuckerbrot und Peitsche, Angebot und Drohung.
Und jetzt bringt die Trump-Regierung, Herr Mattes, noch eine sogenannte Border Adjustment Tax ins Spiel. Kann man vielleicht so übersetzen wie Grenzausgleichssteuer. Bedeutet, wenn ich es richtig wiedergebe, wenn ein Gut aus dem Ausland in die USA gelangt, dann wird geprüft, wie so eine Ware auf dem umgekehrten Weg behandelt und verzollt werden würde, nach dem Motto, wir passen das dann flexibel so an, dass es den Zöllen der Gegenseite entspricht. Das klingt ja erst einmal fair. Ist es das?
Ja, das kommt noch die Perspektive an. Tatsächlich ist es so, dass die USA, sie waren ja die Hegemonialmacht in der Nachkriegszeit, im Rahmen der internationalen Handelsordnung, im Rahmen der Welthandelsorganisation, der WTO, die Zölle stärker gesenkt haben, als es andere Staaten sind. Das heißt, das US-Zollniveau ist geringer, das der EU ist ein wenig höher, das vieler Entwicklungs- und Schwellenländer, insbesondere beispielsweise Indien, ist sehr viel höher. Das heißt, da besteht schon ein gewisses Ungleichgewicht, nur diese Regeln sind einmal verhandelt worden. Diese Regeln sind festgeschrieben in den internationalen Handelsregeln. Der richtige Weg, wenn man da rangehen will, wäre zu sagen, wir gehen in die WTO und eröffnen neue Verhandlungen, um hier eine Änderung zu erzielen. Das jetzt mit Zöllen zu erzwingen, bricht internationale Handelsregeln und legt die Axt ans Fundament der Welthandelsorganisation.
Wir haben leider nur noch Zeit für eine kurze Frage, eine kurze Antwort. Heute eine Meldung, dass die USA China als wichtigsten Handelspartner für Deutschland abgelöst hätten. Ist das jetzt eine gute Nachricht oder müssen wir mit Blick auf die USA eine zu große Abhängigkeit auch von den USA fürchten?
Also wir sind auf der Exportseite natürlich von den USA abhängig, auf der Importseite deutlich weniger als von China. Die USA sind oder ungefähr 10% unserer Warenexporte gehen in die USA. Das ist zuletzt auch noch weiter gestiegen, trotz der Subventionsprogramme von Biden. Es wäre insoweit sehr, sehr betrüblich, wenn hier ein Zollkrieg ausbrechen würde, weil dann ein weiterer wichtiger Markt wegbrechen würde.
Jürgen Mattes war das, Leiter für internationale Wirtschaftspolitik am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Viele Wahlversprechen werden in diesen Tagen gemacht und bei fast allen stellt sich diese eine Frage, wer soll das bezahlen? Staatsausgaben könnten zum Beispiel indirekt mit mehr Wachstum finanziert werden oder mit neuen Schulden. Ein Bündnis, dem Umweltverbände und Gewerkschaften angehören, lenkt jetzt den Fokus auf eine weitere Option für die Finanzierung, höhere Steuern für sogenannte Superreiche. Columba Krieg berichtet.
Wenn Deutschland die Klimaziele 2030 tatsächlich einhalten wollen würde, dann müsste die Bundesregierung laut Berechnungen des Thinktanks Dezernat Zukunft 308 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Die Klimaallianz Deutschland ist ein Bündnis für den Klimaschutz mit rund 150 Mitgliedsorganisationen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Dieser Verbund hat jetzt einen Vorschlag gemacht, wie die Lücke in der Klimafinanzierung geschlossen werden kann.
Wir fordern, dass Milliardäre stärker in die Pflicht genommen werden und dass sie einen Beitrag zur Finanzierung von Klimaschutz leisten.
So Stefanie Langkamp von der Klimaallianz Deutschland. Die Organisation hat beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis? Mit einer einmaligen Vermögensabgabe von 10-30% ab 30 Millionen Euro für das reichste 1% in Deutschland könnten mindestens 366 Milliarden Euro generiert werden. Rund 93% dieser Summe käme dann vom reichsten Tausendstel der Deutschen. Damit wäre der Bedarf für die Klimafinanzierung und andere politische Vorhaben gedeckt. Die Forderung begründet Langkamp auch damit, dass Superreiche im besonderen Maße verantwortlich seien für CO2-Emissionen.
Die Investitionstätigkeit ist ein ganz großer Teil des Fußabdrucks tatsächlich. Und da stecken natürlich auch zum großen Teil Gewinne hinter, die auf einer fossilbasierten Wirtschaft erwachsen sind.
Von den Parteien, die im Bundestagswahlkampf antreten, ist die Linke am nächsten dran an den Forderungen der Klimaallianz. Sie will Vermögen über 1 Million Euro mit 1% besteuern. Bis zu einem Nettovermögen von 50 Millionen soll der Satz dann auf 5% ansteigen, mit Ausnahmen für Betriebsvermögen. Auch die SPD und die Grünen können sich vorstellen, eine Vermögenssteuer wieder einzuführen. Sie unterstützen auch die von Brasilien angestoßenen Pläne für eine international koordinierte Mindeststeuer für Superreiche. Ganz anders sieht es aus bei der CDU und bei der FDP. Sie versprechen, für steuerliche Entlastungen zu sorgen, besonders bei Unternehmen.
Columba Krieg berichtete. Die Außenminister Russlands und der USA haben sich in Saudi-Arabien getroffen. Es ging neben anderen Themen auch um Russlands Krieg in und gegen die Ukraine. Vertreter der Ukraine selbst oder der EU waren nicht mit dabei. US-Präsident Donald Trump versprach im Wahlkampf immer wieder, für ein Ende des Krieges zu sorgen. Und neben den schrecklichen Folgen des Krieges, es sterben Menschen, geht es beim Krieg immer auch ums Geld. Russland hat längst auf eine sogenannte Kriegswirtschaft umgestellt und es gibt Akteure, die davon enorm profitieren. Da stellt sich die Frage, ob Russland in wirtschaftlicher Hinsicht überhaupt ein Interesse daran hat, diesen Krieg zu beenden. Frage an unsere Osteuropa-Expertin Sabine Hartler. Will sich Russland ein Ende der Kriegswirtschaft überhaupt leisten?
Ich glaube, das vorrangige Ziel jetzt ist, diesen Moment zu nutzen, diesen Moment, den die USA, den Donald Trump, Putin verschafft, auf die Weltbühne zurückzukommen als mutmaßlicher Sieger in diesem Krieg. Auf der anderen Seite ist es absolut richtig, Russland hat ein Interesse jetzt am Ende des Krieges, denn es erhofft sich die Aufhebung der Sanktionen, die waren, auch wenn es immer wieder negiert wurde, doch ziemlich bitter oder sind ziemlich bitter für Russland. Da geht es also um die Hoffnung, jetzt doch bald wieder am schnellen SWIFT-Zahlungssystem teilzunehmen, dass man wieder die Erlaubnis bekommt, russische Banken wieder Geld im Ausland leihen können, wieder Hochtechnologien einzuführen, keine Einschränkungen mehr beim Öl- und Gasverkauf weltweit zu erleben. Und auch, das würde ja auch bedeuten, wenn ein Krieg zu Ende wäre, dass zum Beispiel keine ukrainischen Drohnenangriffe mehr auf Raffinerien stattfinden. Also solche Raffinerien, die die russische Armee versorgen und die jetzt doch ernsthafte Produktionseinbußen hinnehmen mussten.
Also, wenn ich es richtig verstehe, am Ende dann doch höhere Kosten, deutlich höhere Kosten durch diesen Krieg als wirtschaftlicher Nutzen. In welchem Zustand befindet sich denn Russlands Wirtschaft aktuell?
Ja, da ist wirklich dieses Stichwort Kosten ein ganz wichtiges, denn die Sanktionen zum Beispiel, die sind ja umgangen worden fortlaufend bei der Einfuhr der Dual-Use-Güter. Und das treibt die Kosten so dermaßen hoch, weil ja Zwischenhändler bezahlt werden müssen, die Abwicklung der Zahlungen bezahlt werden müssen. Deswegen ist die Inflation über 9% angestiegen. Und man hat ja ursprünglich erhofft, dass durch die Sanktionen ein zweistelliger Rückgang des Wirtschaftswachstums erreicht werden kann. Das ist nicht eingetreten, das ganz und gar nicht. Das Wachstum liegt bei rund 3%, schon das zweite Jahr in Folge. Aber man muss sagen, das ist ein Wachstum, das nur zustande kommt durch den Ausbau der Rüstungsindustrie, weil der massiv ist. Und der gesamte zivile Sektor wird durch diese Kriegswirtschaft komplett vernachlässigt. Arbeitskräfte fehlen, weil zum Beispiel die Waffenschmieden eben besser bezahlen und auch sehr, sehr viele Leute brauchen und die eben auch bekommen, weil sie Vorrang haben. Und dann gibt es noch einen Aspekt. China hat Lücken gefüllt in Russland. Nicht nur die deutschen Autofabriken, die nach dem Rückzug leer gestanden haben, in Betrieb genommen, sondern sogar russische Firmen in Russland selbst verdrängt, zum Beispiel bei der Lkw-Produktion.
Wer genau ist in Russland an dieser Kriegswirtschaft beteiligt und wer profitiert somit besonders davon?
Also Putin hat das von seinen Wirtschaftsbossen, von den Multimilliardären verlangt, dass seine militärischen Vorhaben mit unterstützt werden müssen. Und es gibt tatsächlich eine Liste der über 80 russischen Dollar-Milliardäre des Jahres 2021, die alle irgendwie den Krieg mit unterstützen. Ganz vorn ist der reichste Mann Russlands, das ist Alexei Morashov. Das ist der Besitzer von Severstal, einem Netz von Stahlwerken, die sozusagen ermöglichen, dass die Rüstungsbetriebe überhaupt ihren Materialbedarf decken können. Und es gibt Rosneft zum Beispiel, der größte Ölproduzent, der Treibstofflieferungen an die Armee, an die Schwarzmeerflotte, die Rosgardia und andere Rüstungsunternehmen leistet. Und auch der persönliche engste Vertraute von, das ist Juri Kowaltschuk von Putin. Er besitzt eine Versicherungsgesellschaft, Sovgaz, die ganze Belegschaften einer Unmenge von Rüstungsbetrieben versichert. Also man kennt da Namen und Adresse.
Einschätzungen von Sabine Adler waren das. Vielen Dank. Wie wichtig die Landwirtschaft für die Europäische Union ist, zeigt sich schon bei dieser Zahl. 30% des EU-Haushaltes fließen in die Landwirtschaft. Große Betriebe profitieren bislang besonders vom milliardenschweren Zuwendungsprogramm. Und das könnte sich in Zukunft ändern. Die EU-Kommission hat heute ihre sogenannte Vision für die nächsten 5 Jahre vorgestellt. Annabel Brockhus.
Es ist ein Jahr her, dass in Brüssel die Bauern protestierten. Gegen Agrar- und Umweltauflagen, gegen hohe Kosten und Bürokratie. Im Europaviertel brannten Holzpaletten und Heu. Heute hat die EU-Kommission ihre sogenannte Vision für die Landwirtschaft vorgestellt. Die politischen Leitlinien seien eine deutliche Antwort auf den Hilferuf der Landwirte, erklärt der Vizepräsident der Kommission, Raffaele Fito.
The vision we have adopted today is a strong response to that call for help.
Weniger Bürokratie haben die Landwirte gefordert und sollen sie nun bekommen. Es brauche eine einfachere und flexiblere Politik, betont der EU-Agrarkommissar Christoph Hansen.
We will further alleviate the burden of regulation and allow farmers to focus on producing rather
than. Landwirte sollen sich wieder um ihre Arbeit kümmern, statt um Papiere. Bereits im Frühjahr will die EU-Kommission konkretere Vorschläge dazu machen, wie man Bürokratie abbauen kann. Ausgangspunkt für die Landwirtschaftsstrategie war für den Luxemburger Christoph Hansen die Frage, was brauchen junge Landwirte heute und in 15 Jahren, um von ihrer Arbeit leben und in die Landwirtschaft investieren zu können? Die EU unterstützt Landwirte mit Direktzahlungen aus der gemeinsamen Agrarpolitik. Bis 2027 sind etwa 386 Milliarden Euro dafür eingeplant. Aktuell erhalten Landwirte vor allem Pauschalgeld für ihre Flächen. In Zukunft sollen vor allem die Landwirte von den Zahlungen profitieren, die sie am meisten brauchen, erklärt der Agrarkommissar.
The support needs to be better targeted to those most at need.
Außerdem sollen die Zahlungen in Zukunft mehr an Anreize geknüpft sein als an Bedingungen. Diese Anreize müssten attraktiv für Landwirte sein. Wie das konkret aussehen soll, ist noch unklar. Voraussichtlich im Juli will die EU-Kommission ihren langfristigen Haushaltsentwurf vorstellen, zu dem bisher auch die gemeinsame Agrarpolitik gehört. Nach Ansicht des konservativen Agrarpolitikers Stefan Köhler dürften die Verhandlungen um den Agrarhaushalt hart werden. Die EU habe aktuell zu viele Baustellen.
Wenn ich jetzt aber lese, dass die Unterstützung eher an diejenigen gehen soll, die sie am dringendsten benötigen und dazu noch, dass die EU-Mitgliedstaaten mehr Verantwortung und Rechenschaftspflichten erhalten sollen, wie sie die GAP-Ziele erreichen, dann mache ich mir Sorgen, in welche Richtung Hansen die Verhandlungen führen wird.
Stefan Köhler mahnt, Christoph Hansen müsse die Vision mit Taten untermauern, sonst könnte es bald wieder Proteste geben. Den grünen Europaabgeordneten fehlt in der Strategie ein klares Bekenntnis zum Klima- und Umweltschutz. Wenn es schon nicht mehr Geld für die Landwirtschaft geben wird, müsse es zumindest für öffentliche Leistungen eingesetzt werden, fordert der Österreicher Thomas Weitz.
Es darf die Öffentlichkeit von der Landwirtschaft erwarten, dass sie nicht nur nicht destruktiv arbeitet, sondern für sauberes Wasser sorgt, für gesunde Böden sorgt und vor allem für gesunde Lebensmittel sorgt.
Thomas Weitz im Beitrag von Annabel Brockhus war das. Im Winter, wenn es kalt ist, ist die Nachfrage nach Gas hoch und das treibt die Preise in die Höhe. Im Sommer ist es warm, Nachfrage gering, Preise günstiger. So läuft das normalerweise. Doch in Zeiten knapper Energie gibt es bislang staatliche Vorgaben, dass die Gasspeicher im Sommer für den nächsten Winter aufgefüllt werden müssen. Klingt logisch, treibt aber die Preise im Sommer in die Höhe und führt sogar dazu, dass der sogenannte Markt gegen den Staat wettet, mit teuren Folgen. Kann die Politik etwas dagegen machen? Jörg Münchenberg berichtet.
Derzeit wird die Preisentwicklung am Gasmarkt von vielen aufmerksam beobachtet. Denn der sogenannte Sommer-Winter-Spread, niedrige Gaspreise im Sommer, tendenziell hohe Preise im Winter, hat sich faktisch umgekehrt. Das steht schon jetzt fest, sagt Andreas Schröder, Leiter Energie vom Analysehaus ICIS, dem Deutschlandfunk.
Der Gashandel funktioniert über Terminmärkte. Das heißt, man kann jetzt schon für die Monate und Jahre im Voraus einkaufen und verkaufen. Das heißt, wir haben jetzt auch schon Preise für die zukünftigen Perioden. Daher kann man jetzt schon ungefähr abschätzen, wie teuer wird der kommende Sommer und wie teuer wird der kommende Winter.
Und der Sommer könnte teuer werden, denn die staatlichen Vorgaben für die gesetzlich festgelegte Befüllung der Gasspeicher, eine Konsequenz aus der Versorgungskrise 2022, sorgen offenbar für Begehrlichkeiten. Denn jetzt wissen Banken und Gashändler auf der ganzen Welt, dass Deutschland seine Gasspeicher zwingend ab dem Sommer wieder auffüllen muss.
Der Staat gibt 90% Füllstand vor im November und das ist sozusagen ein Eingriff. Und der Markt wettet derzeit dagegen, dass der Markt das entweder nicht schafft oder zumindest, dass es sehr knapp wird und dass die Sommernachfrage nach Gas also steigt. Und darauf wetten einige Akteure und spielen auch ein bisschen mit der Versorgungssicherheit sozusagen.
Erklärt Energieexperte Schröder. Das könnte wiederum für die Bundesregierung zum Problem werden. Denn wird im Sommer wegen des hohen Gaspreises zu langsam oder zu wenig eingespeichert, müsste am Ende das Bundeswirtschaftsministerium aktiv werden, um die Versorgung im darauffolgenden Winter sicherzustellen. Doch es gibt eine Idee, wie der enorme Preisdruck auf dem Gasmarkt zumindest gedämpft werden könnte, sagt die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums Susanne Ungrath, indem die aktuell sehr starren Vorgaben zu den Füllständen der Gasspeicher flexibilisiert werden.
Unsere Auffassung ist, dass mehr Flexibilität dafür sorgen kann, dass der Druck, alle Gasspeicher gleichermaßen zu befüllen, abnimmt und es damit auch zu einer Normalität der Marktverhältnisse und damit auch des Preises kommt.
Gesetzestechnisch wäre dies zumindest aus deutscher Sicht kein Problem, denn die sogenannte Gasspeicherfüllstandsverordnung läuft im März aus und soll nicht mehr verlängert werden. Doch dann greift die europäische Regelung, wonach die Speicher bis zum 1. November zu 90% gefüllt sein müssen. Man stehe deshalb jetzt im engen Austausch mit Brüssel, betont die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Ohnehin bleibt die Frage, ob eine Flexibilisierung der Füllvorgaben allein ausreicht, um die hohen Gaspreise zu dämpfen. Diskutiert werden derzeit auch deshalb staatliche Zuschüsse für die Einspeicherung, ein Vorschlag, den die sogenannte Marktgebietsverantwortliche im deutschen Gasmarkt, die Trading Hub Europe, ins Spiel gebracht hat.
Das war ein Beitrag von Jörg Münchenberg. Sorgen vor Trump, die Sorge vor einem Handelsstreit, manche sagen sogar Handelskrieg, haben wir darüber berichtet am Anfang der Sendung. Und Anlegerinnen und Anleger ließen sich von den Trump-Sorgen bislang eher nicht beeindrucken. Teilweise war das Gegenteil der Fall. Aber Klaus-Rainer Jackisch an der Börse in Frankfurt am Main. Heute schauen viele Anleger eher besorgt in Richtung Washington. Inwiefern?
Das kann man wohl sagen. Die Sorgen sind mit einem Mal da. Der deutsche Aktienindex heute deutlich unter Druck und jetzt am Nachmittag bei 22.438 Punkten 406 Punkte weniger als gestern und ein Minus von knapp 2%. Es sind die Sorgen, dass Donald Trump nun ernst macht und tatsächlich Zölle auf Automobile erhebt. Er hat sich immer noch eine Hintertür da gelassen, aber die Hoffnung, dass das nicht der Fall sein wird, die ist jetzt hier offenbar gestorben, denn es deutet sich vieles darauf eben dahin, dass diese Zölle kommen. Und es gibt ihm auch Sorgen, dass Trump tatsächlich die europäischen Staaten gegeneinander ausspielt mit seiner Zollpolitik. Das würde ebenfalls Deutschland besonders treffen. Dementsprechend hier das deutliche Minus.
Dann schauen wir doch mal genauer auf die sogenannten Autowerte, die ja zuletzt deutlich im Plus waren.
Das ist richtig, aber da hat sich auch alles gedreht heute. BMW, VW, Porsche und Mercedes alle mit einem Minuszeichen von bis zu 3%. Auch die Lkw-Hersteller, insbesondere Daimler Truck, noch stärker. Und auch die Zulieferer, sie alle verlieren heute im großen Stil.
Wir schauen noch auf Delivery Hero, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin, ohne aktives Geschäft in Deutschland. Es geht um einen Lieferdienst und die Aktie, die ging heute auf Talfahrt.
Das kommt daher, dass es mittlerweile sehr, sehr massive Konkurrenz, die gibt es ja sowieso in diesem Sektor, aber sehr, sehr massive Konkurrenz aus China kommt. Dementsprechend hat man heute sehr schlechte Kommentare erhalten von den großen Banken. Die Aktie zeitweise bis 7% im Minus, jetzt mit 5,7%.
MTU, deutscher Triebwerkshersteller in der Luftfahrt, in der eigentlich gutes Geld verdient wird. Aber bei MTU sinkt der Aktienkurs deutlich. Warum?
In der Tat 4,5% Minus, obwohl man glänzende Geschäftszahlen heute vorgelegt hat. Der Betriebsgewinn ist um fast 30% gestiegen. Aber den Anlegern war das nicht gut genug und dementsprechend haben sie verkauft. Kurzer Blick noch auf den Euro. Der ist heute unter Druck. Wieder weiterhin steht bei 1,0431 $. Am Rentenmarkt die Umlaufrendite leicht gestiegen auf 2,4% und die Feinunze Gold bei 2.938 $.
Klaus-Rainer Jackisch war das in Frankfurt am Main. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Benjamin Hammer.